von Zeit zu Zeit mit Jan
und Gordian. Schön, dass ihr dabei seid.
Was hast du denn für einen Eindruck von der Stimme, wie die sich so macht? Unverändert oder?
Bisschen Schwankungen in der Belastung, aber grundsätzlich ist die Stimme ja weiterhin heiser. Hörst du ja jetzt auch.
Ja,
deswegen sage ich mir dann auch immer viel trinken. Ich hätte hier zum Beispiel von dem holländischen Anbieter Van de Streek, niederländisch natürlich, niederländisch, wie kann ich holländisch sagen? Van de Streek Bier BV in Utrecht. Utrecht heißt es ja, Utrecht.
Utrecht. BV ist sowas wie GmbH, glaube ich.
Mm-mm.
Wie bist du auf das Bier gekommen?
Ich suche ja immer nach alkoholfreien neuen Bieren. Entweder bei, jetzt wieder ein bisschen bei Beyond Bier, beziehungsweise Brausturm. Und eine ganze Weile war ich immer gerne auf dem beim Craft Beer Shop.
Ja, hast du schon gesagt, was für eine Sorte Bier das ist, dein Van der Streek?
Das heißt also Bier Van der Streek, Funhouse, das ist wahrscheinlich die Reihe der nicht-alkoholischen, denn die haben ein paar davon.
Ja.
Non-Alcoholic IPA. Und ich habe hier direkt daneben ein Non-Alcoholic NIPA. Ich weiß gar nicht, wie man das spricht, also New England IPA.
Ja.
Die habe ich hier nebeneinander stehen. Die, das IPA ist quietschebunt. Irgendwas zwischen Pflanzen, japanischen Schriftzeichen, einer Sandburg. Hier ist überhaupt ein Spielplatz. Ja, ja, da ist. Ach so, Funhouse. Nee, nein, nein, nein. Sorry. Das IPA heißt Playground und das NIPA heißt Funhouse. Und beim Funhouse ist dann ein Kran und ein. Eine Glaskuppel und irgendwie sind da so mechanische Dinge. Irgendwelche Raketen und Roboter.
Aha.
Weiß ja auch nicht, was das für ein Funhouse sein soll. Oben drüber sind Regenwolken.
Funhouse
es ist eher was Technisches.
Funhouse wäre sowas wie ein Spiegelkabinett.
Ja, wie auf dem Dom, ne?
Richtig, genau. Ein schräg stehender Raum, so eine Trommel, wo man sich reinstellt und dann dreht sie sich ganz schnell und dann klebt man an der
genau,
Wand.
Genau, genau, genau. Wie heißt denn das auf Deutsch? Also die laufen auch unter Funhouse, oder?
Ja,
und dann
ich sagen.
Hast du da die Minions oder Mario Kart oder irgendwelche lustigen Figuren oder das bayerische Original, wo immer so eine komische Puppe davor sitzt in bayerischer Kluft und lacht.
Das bayerische Original, das ist das Gruseligste am ganzen Ding.
Ja, aber da war ich letztens drin. So ist das nicht. Also das ist wirklich gruselig. Das ist ganz kurz vor Geisterbahn. Apropos Geisterbahn.
Ja.
Ich bin ja jetzt seit 40 Jahren irgendwie auf dem Dom immer mal wieder. Ne? Also nicht regelmäßige Kunde, aber so einmal im Jahr so im Schnitt. Es gab Jahre, da war ich gar nicht da. Dafür bin ich jetzt 2 bis 3 Mal im Jahr da.
Du hast ja auch einen guten Grund.
Genau, genau. Und die Domatmosphäre ist, nicht weiß, in Hamburg heißt das große Volksfest, der Jahrmarkt heißt hier Dom. So, und das ist schon, ich habe da gar keinen Vergleich oder so. Es gibt bestimmt in anderen Städten gibt es auch Volksfeste dieser Art.
Ich weiß aber nicht, ob es die so lange und so dauernd gibt.
Na, die Wiesen ist jetzt sicherlich nochmal was ganz anderes, gibt es doch auch schon Ewigkeiten, oder? Auf jeden Fall, keine Ahnung. Es gibt andere Volksfeste und die sind auch bestimmt beliebt und gibt es auch schon ganz lange. Ist ja auch egal. In Hamburg heißt es Dom. Ich glaube, früher war es auf dem Domplatz und daher kam es. Am Freitag, wenn ich das richtig im Kopf habe, gibt es traditionell auch immer ein kleines Feuerwerk, also schon ganz nett. Und jetzt letztens habe ich gesehen, die bemühen sich offenbar auch um ihre Kundschaft. Die machen auch noch andere Aktionen. Ach so, Mittwoch ist immer Familientag. Da gibt es so die Fahrgeschäfte 50 Cent günstiger oder sowas. Was ich aber richtig hübsch fand, einmal jeden so und so vielen Freitag im Monat gibt es die Parade der Geisterbahn-Leute. Und zwar die mit den Masken die Leute da normalerweise in der Geisterbahn erschrecken. Die kommen dann raus und ziehen dann einmal um den Dom rum. Finde ich total cool.
Das ist cool.
Ja.
Das ist tatsächlich eine schöne Idee.
Und da dachte ich auch, das will ich mal sehen. Das hatten wir genau verpasst. Aber ich glaube, vielleicht gibt es das auch nur einmal beim Dom, weil der ist ja immer nur 4 Wochen. Aber das will ich auf jeden Fall mal erleben. Da habe ich richtig Freude. Und da, ich wäre ja der Einzige in der Familie, der auf Geisterbahn Bock hat. Deswegen habe ich lange keine Geisterbahn mehr erlebt. Und es gibt ja wirklich, wirklich schöne. Es gibt welche, die gehen eher ins Moderne, so Richtung Zombie und Fabrik, Kettensäge und sowas. Also so ein bisschen ja. Splatterfilm. Und es gibt ein bisschen klassische Spukhausgeisterbahnen. Und die sind aber echt gigantisch im Vergleich zu dem, was ich als Kind als Geisterbahn hatte. Wo man irgendwo so durchfuhr und überall so komische Figuren umklappten und Geräusche kamen.
Ja, also das ist macht, das heutzutage anders?
Ich glaube, teilweise fahren sie, teilweise gehen sie durch. Und da sind viel mehr Menschen, die dich auch, also die wirklich so ein Bedrohpotenzial bringen. Ne? So eine, so ein Mechanismus durchschaust du ja, sobald er umklappt, auch wenn er dich erschrickt, hast du sofort den Mechanismus durchschaut. Aber ein Mensch hat immer was Erratisches.
Ja, wenn das sein Job ist und er Profi ist.
Das bringt natürlich so ein bisschen weiteren Thrill da rein. Also plötzlich wirst du irgendwie angetatscht oder von der Seite kommt einfach nur so ein fiese Atem oder jemand ist nur beleuchtet, da kannst du ja alles Mögliche mitmachen. Naja, und wenn die dann über den Dom ziehen, das würde mich schon erfreuen. Irgendwann werde ich da vielleicht auch mit meinem Kind da mal reingehen, mal schauen.
Das ist natürlich auch nett für die Leute, die sowas nervlich gar nicht mögen, aber die trotzdem mal sehen möchten.
Genau, da ist es in anderer Umgebung, bei weitem nicht so extrem und du kannst dann ja auch noch Abstand nehmen und trotzdem was sehen. Ja, das hat was. Und das, also ich habe jetzt nur so ein Foto gesehen, aber dachte, ach Mensch, das könnte auch richtig lustig sein.
Also das machst du nicht. Was machst du denn, wenn du da bist?
Kindgerechte Fahrzeuge wie die Achterbahn Kuddel der Hai, so eine Kinderachterbahn. Kettenkarussell geht und ging immer. Also eben, sobald das Kind groß genug war. Das mögen wir alle.
Ja.
Was haben wir denn noch alles? Ach so, natürlich gibt es ein paar Standards wie Mutzenmandeln? Nein, also diese gebrannte Mandeln.
Kenne ich auch als Mutzenmandeln, aber Mutzenmandeln ist eher so ein Mürbegebäck.
Ja, ne? Ja, das sind gebrannte Mandeln. Ich meine, also wirklich Mandeln. Dann Schmalzgebäck oder alternativ, wobei die habe ich nicht so gut erlebt, die Churros, die spanische Variante des Schmalzgebäcks. Und natürlich auch noch einmal Zuckerwatte. Gehört einfach dazu. Wobei ja, Zuckerwatte ist so wirklich sinnlos ist. Also das kriegt auch nur das Kind und dann glaube ich ihm ein bisschen was davon. Wobei, wir hatten mal einen Sommer, das war einer dieser Wespensommer, wobei jetzt mittlerweile kommt mir fast jeder Sommer so vor, da haben sich die Wespen in der Zuckerwatte, also nicht bewusst versteckt, die wurden eingeschlossen und wenn du die da so weggegessen hast, hast du eine Wespe freigesetzt. Das war viel spannender als jede Geisterbahn und Achterbahn. Was ich immerhin letztens mit einem, nicht mit meinem Kind, sondern mit einem Kind, das uns begleitet hat, mitgemacht habe, das war nochmal wieder die Wilde Maus. Das ist ja schon so eine etwas tauglichere Achterbahn, die berühmt dafür ist, dass die immer ganz harte Winkel fährt. Und dich immer sehr hin und her schleudert. Also nicht gerade rückenfreundlich, aber total lustig. Also ich habe Spaß daran.
Verstehe.
Wie kam ich auf den Dom? Von dem Thunderstreak. Ich will jetzt aber den Playground öffnen.
Gute Idee. Dazu müsste ich ja auch aber erstmal von meinem Bier erzählen.
Ja, aber nee, ich darf ich schon öffnen? Doch, und dann vielleicht sogar einen Schluck nehmen, weil ich so heiser bin?
Ja, mach mal.
Aber erzähl bitte von deinem Bier.
Ja, wir müssen ja anstoßen, bevor du einen Schluck nimmst.
Das stimmt.
Also mein Bier, da waren wir thematisch auch jetzt quasi eben schon.
Ja.
Es gibt nämlich auch an anderen Orten große und berühmte Volksfeste, zum Beispiel in Nürnberg.
Den Christkindlesmarkt.
Christkindlesmarkt, ja richtig. Und zum Christkindlesmarkt, da wird auch ein spezielles Bier aufgelegt, was ich ein bisschen irritierend finde, aber die Bayern brauchen ja keine Entschuldigung, um ein Bier zum Brauen, ne?
Das stimmt.
Und das offizielle Bier vom Christkindlesmarkt ist von der bekannten und sehr respektierten Firma Tucher. Tucher, natürlich wie so ziemlich jede bayerische Biermarke, berühmt für ihr Weizen. Aber die brauen auch das Christkindles-Festbier. Ein untergäriges, ziemlich starkes, malzbetontes Bier, habe ich gelesen.
Ja.
Und darauf freue ich mich.
Spricht man das wirklich Kindles? Sagt man nicht Kindles? Auch wenn es komisch geschrieben wird?
Kindle ist sowas wie das Münchner Kindle, oder?
Nein, das Christkindle.
Sagt man nicht das Christkind?
Ja, und wenn du es verniedlichst, dann wird es das zum Kindle.
Ich glaube, der Nürnberger Christkindlesmarkt heißt Christkindlesmarkt. Warte mal, ich kann mal auf dieser Bierflasche lesen.
Ja, ich sag ja, das steht da.
Nürnberger Christkindlesmarkt Bier. Ja.
Aber
Christkindles.
Gesprochen wird es aber Tobi Flutsch.
Tobi Flutsch. Ja, da hätte man drauf kommen können. Okay.
Ja, das sieht man nicht.
Also, ich habe ja ein Nürnberger Tobi Flutsch Bier. Von der Firma Tucher. Übereignet übrigens von dir.
Oh, ja, sehr gerne. Dann freue ich mich.
So, jetzt muss ich das nur noch irgendwie aufbekommen. Dazu brauche ich irgendwas Längliches. Nämlich hier
ich glaube, es hat einen Kronkorken, ne? Ja, hattest du nicht immer einen Flaschenöffner am Start? Bei dir? Ja. Immer dabei?
Ah, habe ich auch, richtig.
Hast jetzt eine andere Flasche genommen.
Das kann ich leider nicht. Das habe ich einmal gemacht, das hat nicht geklappt. Ich habe es seither ja nicht mehr gemacht.
Ich entsinne mich. Beide Biere waren halb auf und es war eine Riesensauerei.
Richtig, richtig.
Nee, ich habe mich das auch nie getraut.
Ich kenne viele Leute, die das können. Ne, ich habe auch den Eindruck, ich habe es mal gekonnt. Aber nach diesem einen Erlebnis, das ist so ein bisschen wie auf zwei Finger pfeifen. Man sollte es können, aber wenn man es beim ersten Mal nicht kann, dann lässt man es auch bleiben.
Auf zwei Finger pfeifen kann ich nicht. Ach so, links und rechts, ich habe nie durchschaut, was überhaupt der Trick dabei ist.
Aber ja, man hebt die Zunge so ein bisschen an.
Aha.
Oh, das ist aber schon, also das macht einen hervorragenden Schaum. Ist so ein bisschen so ein kupferfarbenes. Ja, Kupferfarben ist wohl die beste Bezeichnung. Der Schaum ist fingerdick, das gefällt mir ja sehr gut. Die Perlage ist träge, also die blubbert so schwer durch. Das deutet auf eine hohe Malzdichte hin, behaupte ich einfach mal so. Und der Geruch ist auch malzig, ja. Ja, null Hopfen, 100% Malz. Und bei dir?
Bei mir ist es andersrum, also Malz erwarte ich da jetzt nicht. Es riecht wirklich ganz klassisch fruchtig, exotisch. Ich glaube Mango am ehesten. Mhm. Bin mir aber ein bisschen unsicher. Das Bier ist getrübt, so ganz angenehm. Ein bisschen dunkler, nicht dieses helle oder dieses typische Bernsteinfarbene. Nein, ein bisschen ins Rötliche schon gehend. Geht noch als Bernstein durch natürlich. Und die Perlage ist bei mir feinperlig. Aber auch schnell, der Schaum ist schnell weg. So, also aktiv, aber feinperlig. Das ist, ich glaube, genau das Richtige für mich. Ich habe heute vergessen, mein Anstoßglas hier zu haben. Deswegen macht es gleich nur Klack.
Oh, okay.
Bei mir war es ja eine Dose.
Bei mir ist der volle Ton. Das kann ich schon mal voraussagen.
Dann mal auf das, was es wert ist.
Auf das, was es wert ist. Ja, im Anschluss, also diese träge Perlage, da muss man sich mal dran gewöhnen. Die schleicht da, also sie ist vorhanden, aber die Tröpfchen schleichen da so träge nach oben, als ob sie gar nicht so richtig wollen. Und genauso schmeckt das halt auch. Das ist so.
Klingt wie eine Lavalampe.
Ja, genau, so Lavalampenartig. Das ist im Ganzen ist es, also du hast es im Mund und das ist so ein bisschen eher wie ein Brot abbeißen als wie ein Bier trinken. Aber ist ja auch nicht verkehrt.
Soll ja gesund sein, so ein Brot. Mhm. Bei mir ist tatsächlich ein bisschen Malz zu spüren. In so ein strohiges, grasiges Aroma. Das kann zwar auch mal einen Hopfen schaffen, aber hier ist irgendwie ist da auch Malz. Also ich kann es nicht richtig verorten, aber das ist, also in welches Aroma vom Malz kommt, aber dieses typische leicht dumpfe, was Malz immer so auch so verbreitet. Mhm. Während die Nase eben so mangoartig war, ist der Antrunk jetzt mehr ein bisschen ätherisch-harzig. Also durchaus noch was Exotisches. Aber erinnert mich gleichzeitig an wieder mal an Fichtennadeln.
Ist ja nicht das Verkehrteste. Kann viele Hopfen laufen auf Fichte hinaus.
Ja.
Da muss man sich auch erstmal reinschmecken in den Hopfen. Lass dir 3-4 Schlucke Zeit. Der Vorteil ist beim Malz, man schmeckt es sofort. Also ich bleibe hier beim Brotig. Es ist eher ein Roggenbrot als ein Weizenbrot, würde ich mal sagen.
Oha, so kernig.
Es ist kernig, richtig. Es hat, und das ist, finde ich, ganz angenehm, quasi null Nachgeschmack. Also wenn es weg ist, ist es weg. Sag kein zweites Mal Hallo. Und mit dieser angenehmen Perlage, kann man es wegtrinken wie so dicken Saft. Wie so Birnensaft oder Bananensaft oder so.
Ah, so, die fast schon in so eine Art Sirup gehen.
Richtig, genau.
Ja, ja.
Das ist so das. Und ich kann mir tatsächlich vorstellen, mit diesem Bier, hätte ich jetzt nicht gedacht, aber ich kann mir tatsächlich vorstellen, mit diesem Bier irgendwo an der Bude in der Kälte zu stehen.
Okay,
was ich beim Pilz nicht so hinbekomme. Aber mit diesem Bier, das könnte ich mir tatsächlich vorstellen. Ja, also das ist, die wissen, was sie tun da in Nürnberg, die Tuchers.
Oh, wunderbar. Das gefällt mir, ja.
Also das ist, das kann ich empfehlen. Ich möchte das empfehlen. Ich möchte das für ein beispielhaftes, malziges Bier empfehlen. Das machen sie richtig gut. Naja, also der Christkindlesmarkt oder Christkindlesmarkt, ich lasse mich da ja gerne drauf ein, der ist, glaube ich, auch schon irgendwie so 400-500 Jahre alt, ne? Denn da sollten die, glaube ich, die optimalen Ernährungsgewohnheiten herausgefunden haben. Vielleicht muss ich da mal hin. Warst du da schon?
Nee, ich war noch nie in Nürnberg.
Ah.
Die sind ja ansonsten auch noch bekannt für ihre Spielemesse, also hätte durchaus was gehabt, aber nee, habe ich noch nicht gemacht.
Nürnberg war im Ganzen immer über die Jahrhunderte so eine Feinhandwerkerstadt. Mhm. Ja, da kamen ganz, ganz viele Dinge her, die man so als im alltäglichen Gebrauch, so clevere Sachen haben die da erfunden. Ich glaube sogar Bleistifte. Weiß ich nicht so genau, aber ich glaube, der Bleistift ist eine Nürnberger Erfindung. Egal. Was macht dein Bier?
Mein Bier ist wirklich, ja, hält sich so. Ich weiß gar nicht, ob der Malz noch stärker hervortritt, wenn ich das jetzt ein bisschen warm werden lasse. Aber das ist weiterhin eine tolle Nase. Ist kräftig bitter. Dadurch, dass kein Alkohol da ist, ist der Körper tatsächlich trotzdem ein bisschen blass. Also die versuchen dann ja immer mit den Aromen den Körper wieder so ein bisschen aufzuplustern. Das gelingt nur bedingt, aber ist nicht schlimm. Macht das Ganze sehr sommerlich.
Das ist doch angenehm. Ja, da trinken wir jetzt sozusagen so ein bisschen gegeneinander, ne?
Genau. Wir vertreten ja zwei verschiedene Jahreszeiten.
Ja, ja, also der Hopfen, ich vermisse ihn nicht. Ich habe jetzt gerade eben, es ist eine Euroflasche, 0,5. Ich habe mir jetzt die Hälfte ungefähr eingeschenkt und davon habe ich die Hälfte ausgetrunken. Und jetzt habe ich gerade mir mal den Spaß gemacht, das Glas zu schwenken, um zu sehen, ob ich so einen Schaum wiederherstellen kann. Mhm. Und das ist auch was ich empfehlen kann. Wenn man das Glas nämlich schwenkt, das hat wohl irgendwie mit diesem trägen Blubber zu tun, dann schäumt es im gesamten Bier. Ich habe jetzt so 3 Finger breit Bier in so einem bauchigen Glas. Und wenn ich das jetzt schwenke, dann ist das gesamte Bier, also die gesamte Biermenge, ist bis unten hin voller schäumender Schlieren. So als ob man Milch in einen Kaffee rührt. Also das sieht total witzig aus.
Okay.
Klingt jetzt habe ich das 3-mal gemacht. Mal sehen, wie es jetzt schmeckt. Fantastisch, der Blubber ist noch da. Also wenn Tucher, also diese Tucher-Leute, die wissen, wie man Blubber in Bier bekommt. Also das kriegt man ja gar nicht mehr raus. Das ist ja klasse. Und auch das gesamte Glas, ich habe so ein bauchiges Glas, überall sind da kleine Perlchen. Ich schüttle es nochmal.
Perfekt. Also, aber schon viel stärker, so ein kräftiger Blubber, nicht so wie beim Guinness, wo es eher cremig ist, sondern richtig, blubberig, Blubber. So
ja,
Limo-Blubber.
Das sind, Ja, das sind massive Blasen, willensstarke Blasen. Sie sind bloß extrem träge. Also das ist wirklich merkwürdig, wie die sich hier durch das Bier quälen. Da kriegt man fast so ein bisschen Mitleid, so fußlahme Bläschen, aber ja, in Mengen und auch groß. Also das ist... Also,
aber wenn du sagst, das hat schon fast so was Sirupartiges, dann muss ich so eine Blase ja auch erstmal durchfräsen.
Richtig, ja. Das ist also, hat eine gewisse Dichte, hat auch 5,7 Umdrehungen. Mhm. Also ist eine stolze Masse. Und also Bierkenner teilen sich ja auf in Leute, die eher in Richtung Hopfen und Leute, die eher in Richtung Malz gehen.
Ne? Ja.
Und auch wenn Leute sich gleichwertig für beides interessieren, interessieren sie sich halt für Hopfen und Malz. Der dritte Aspekt, die Perlage, die wird eigentlich, fällt mir jetzt gerade auf, zu Unrecht ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Die Perlage ist ein interessanter Faktor beim Bier. Aber sie wird immer so behandelt als irgendwie sowas in Richtung Farbe, ne?
Ja, ja.
Also wenn man so Rezensionen sich anhört oder liest, dann wird die Perlage so als, ja, wie so ein Faktor erwähnt.
Von Biermachern nehme ich das nicht so wahr. Von Biertrinkern mal so. Also ich glaube, wir haben die Perlage, auch wenn wir sie früher noch nicht Perlage genannt haben, immer schon im Blick gehabt. Weil ja, wir auch, ich mag ja eine zurückhaltende Perlage, gerne auch cremig. Beim Weizenbier, beim Stout, also gerade beim Guinness, kommt mir das sehr entgegen. Oder eben so eine feine Perlage, wie sie auch durchaus im IPA üblich ist. Gibt auch kräftige Perlagen, die dann eher an so eine vollwertige Limo erinnern, aber eben auch diese ganz feinen. Das sagt mir zu. Und du bist ja eher durchaus auch für eine kräftige Perlage zu haben. Insbesondere, ja, wenn der Schaum dann ordentlich gebildet wird.
Ja, die Perlage ist wichtig für den Schaum, aber das ist auch wieder eine optische Angelegenheit. Ja, okay. Schaum ist auch bisschen eine physiologische Angelegenheit. Denn Schaum bewahrt ja Perlage, ne? Je mehr Schaum, desto mehr Geschmack bleibt im Bier.
Ja.
Andererseits, desto mehr Hopfen, also alles, was ätherisch ist, flieht auch aus dem Bier. Ne? Wenn die Blasen zerplatzen, entlassen sie Hopfenessenz.
Und das ist dann natürlich für malzhaltige Biere viel wichtiger, dass die Perlage durchaus stark ist, weil sie dann so den Schaumdeckel bildet. Und für hopfenhaltige Biere sollte sie eher zurückhaltend sein, ja?
Ja, ich denke, das ist so eine kleine Bezugswelt, die man aufmachen kann, ja. Ja, du hast recht, wir unterhalten uns von früh an über die Perlage, die wir damals noch Blubber nannten. Genau. Bis wir mal auf so einer
Bier-Brauer-Sessions.
Ja. Bei Bund, nee, es war nicht, es war im Taproom von Bundhaus.
Ja, Taproom von Bundhaus, ja, genau. Also, die haben eine Brauerei, aber ich weiß gar nicht, ob die öffentlich zugänglich ist. Aber auf jeden Fall war da so ein Wettbewerb unter Hobbybrauern. Und wir waren die Einzigen und haben uns am Anfang auch etwas tapsig benommen, würde ich mal sagen.
Ja.
Wurden dann aber trotzdem nicht vor die Tür gesetzt. Das war irgendwie alles ganz schön.
Das war ganz nett, ja. Sowas sollten wir mal wieder wiederholen.
Ja, ich hatte das auf der letzten Beer Week gesehen. Nicht nur die Teilnahme am Wettbewerb, sondern auch die Beteiligung an der Veranstaltung war auch kostenbehaftet. Und da dachte ich, ich bezahle doch schon fürs Bier, wobei... Hatten wir damals fürs Bier bezahlt?
Nee.
Ach so.
Also wir hatten noch reguläre Biere getrunken, bevor es losging.
Ja.
Weil wir da auch gar nicht wussten, was uns erwartet, ne? Dass wir da so abgefüllt werden.
Ja, ja.
Das war überhaupt ein lustiger Tag.
Das stimmt, das war schon ganz cool, ja.
Wir wussten gar nicht, was uns erwartet. Und dann kam da so ein Bier-Tasting-Wettbewerb. Man sollte darüber abstimmen. Und dann bekam man immer so 0-1 ausgeschenkt. Und sollte sich darüber unterhalten und sollte es auf einem Zettel eintragen, wie man es denn findet. Und wir haben uns darüber unterhalten. Und irgendwann, also je mehr Biere getestet wurden, umso schweigsamer wurden die Mitgäste, die um uns herum saßen, bis nachher rauskam, dass wir im gesamten Raum, glaube ich, die einzigen, also 2-3 Bierblogger waren noch da und der ganze Rest waren Teilnehmer.
Genau, genau.
Und wir haben die ganze Zeit erzählt, sowas, das schmeckt jetzt ja salzig und das schmeckt jetzt ja käsig. Ich weiß noch, genau, wie der neben mir sagte, sag doch nicht immer salzig.
Ja, weil wir deren direkte Werke einfach mal offen kritisiert haben.
Ja,
naja,
ja.
So eine offene Haltung ist ja auch erfrischend und gesund, gerade wenn sie ahnungslos daherkommt.
Ja,
und warum solltest du nicht salzig sagen? Gibt es da einen Fachbegriff, den wir noch nicht kennen?
Bier muss man ja, man schmeckt Bier ja ganz differenziert, aber ich schmecke eben deutlich diese Zungengeschmäcker.
Ja, ja.
Und das ist mir zu eigen. Ich schmecke süß, ich schmecke salzig, ich schmecke sauer. Wenn das nun mal vorne liegt, dann liegt das vorne. Er kann ja gerne ein ätherisches Bier machen und ich schmecke ja durchaus auch differenzierte Geschmäcker. Beim Malz nicht so viel wie beim Hopfen, aber das war einfach alles käsig und salzig, was die da gemacht haben. Dann muss ich das ja auch sagen. Da kann ich ja nicht aber sagen.
Genau, wir dürfen natürlich nicht vergessen, die hatten ja die Vorgabe, ein Rezept umzusetzen. Na, die hatten, richtig, ich glaube, ein bisschen Spielraum, aber ganz viel vorgegeben. Und deswegen war das nochmal eine besondere Herausforderung, damit was zu machen. Mhm. Und das war erstaunlich breit gefächert immer noch, das Angebot. Also nicht nur einige gelungen und andere nicht so gelungen, sondern auch die gelungenen, die gab es in eher erfrischend und die anderen eher so ein bisschen zurückhaltend und ich sag mal eher dumpf. So. Und trotzdem beides gut. Ja.
Ja, und zwei, drei waren da, die waren definitiv umgeschlagen.
Ja. Die waren also nicht mehr so. Also schlecht richtig war keins, aber da hat das nicht so geklappt, wie es sollte, genau. Mhm. Ich bin letztens, also ich habe das schon früher immer mal gesehen und gedacht, ist ja komisch. Du hast doch bestimmt schon mal von dem Peter Thiel gehört. Der ist ja jetzt auch wieder wichtig in den Medien und so, aber hat auch schon früher immer auf sich aufmerksam gemacht. Der wollte immer, der ist so einer von den Hardcore-Libertären.
Hat der nicht PayPal gegründet?
Genau, zusammen mit Elon Musk und noch jemanden.
Das ist auch so. Das ist ja auch so eine Geschichte wie mit Dagobert Duck und Malcolm McDuck, die früher Geschäftspartner und dann erbitterte Feinde wurden.
Malcolm McDuck? Habe ich nie gehört.
Ja, also Dagobert Duck hat so ein. Nee, ich glaube, Malcolm McDuck habe ich mir jetzt ausgedacht, aber der hat auch so einen Gegner. Also, die genauso reich sind wie er, oder halt ein, oder er hat einen
Heller Taler mehr, weniger.
Ja. Oder ein Taler weniger, genau.
Ja.
Und der hatte auch immer solche Geschichten wie, früher in Klondike haben sie dann zusammen Golf geschürft und dann haben sie sich ihre Wege getrennt.
Ja, ich glaube, deren Wege haben sich gar nicht unbedingt getrennt. Also die machen schon eigene Sachen, aber sind nicht verfeindet. Zumindest nicht, dass ich wüsste.
Ja.
Aber was mir noch bei aller, also Peter Thiel ist ja äußerlich erstmal, wirkt er harmlos, ist aber in seinen ganzen Äußerungen immer sehr schillernd. Also er ist einer von diesen Libertären, die den Staat ablehnen und staatliche Regulierung und am liebsten eine künstliche Insel im Pazifik oder sonst wo setzen würde und da sein eigenes Reich der Unbekümmertheit oder keine Ahnung.
Das klingt so ein bisschen nach einem Bond-Schurken, der den Rand-Gedanken umsetzt. Mit dieser Ayn Rand hat ja so eine Stadt. Bei Ayn Rand hat sich irgendwie so die Reichen in so einer Stadt eingebunkert.
Aber genau das will er auch. Ja.
Das will er auch. Ah, okay.
Ja, ja. Und da gibt's auch schon erste Ideen, keine künstliche Insel, sondern im Land eine Insel abzukaufen und zu sagen, hier gilt jetzt kein Gesetz mehr. Das ist aber alles noch, also, wenn nicht völlig gaga, mindestens in den Kinderschuhen.
Ja, aber warum nimmt er nicht eine vorhandene Insel? Also es gibt also so viele Inseln, wo keine Gesetze gelten. Macau zum Beispiel oder Bahamas oder so.
Irgendwas haben die da ja schon genommen. Aber ich glaube, da gelten trotzdem Gesetze. Also irgendwie will er noch weniger Gesetze als ich. Es kann auch sein, und da spricht ja im Moment viel dafür, dass er gar keine Insel haben will, sondern einfach Amerika so umgestalten will wie Macau oder Balila La Luka oder keine Ahnung. So ein
Piraten. Ja, oder Russland.
Oder Russland,
oder genau. Kuwait oder Dubai. Doch. Oder.
Ja, Russland ist zwar tatsächlich eine gute Blaupause für Amerika im Moment, aber in Russland gelten ja eben erratische Gesetze. Das ist ja auch nicht so ganz einfach. Wenn du viel Geld hast, kannst du dir immer das Gesetz oder dich immer freikaufen. Aber du bist, wenn du in Ungnade fällst und Geld hast, dann kommst du ja trotzdem in den Knast und dann wird dir einfach alles abgenommen. Schodorowski. Schon, nee,
ja, also gut, so, ja, solange dann noch irgendwie. Und was ist denn mit hier Saudi-Arabien und das sind doch alles, also da, das sind doch Oligarchien, oder? Also da, das sind oligarchisch regierte Länder, da kann er doch hin.
Ja, wobei.
Oder Dubai, also, oder?
Ich glaube, also die ganzen auf der arabischen Halbinsel und drumherum, da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich meine, Saudi-Arabien empfindet sich als Königreich.
Ja, das stimmt.
Und wie das bei Dubai ist, also sind das nicht auch immer irgendwelche Fürsten? Also das vor,
ja, 150, in Dubai gibt's auch.
Vor 150 gibt's Jahren auch. Waren das irgendwelche windigen Zeltvorständler. Und dann wurde da aber irgendwie, glaube ich, Öl gefunden und seitdem ist da irgendwas gegen die Wand gefahren. Also mit hohen Häusern, aber mental irgendwie ein bisschen gaga. Keine Ahnung. Also ich glaube, Saudi-Arabien oder überhaupt die arabischen Länder, das ist auch nicht, was er sich vorstellt. Da gibt es ja nicht mal Alkohol. Ich weiß nicht, ob Alkohol wichtig ist, aber das sind nicht die Länder ohne Verbote.
Das sind, was will er denn machen? Will er auf die Straße spucken? Oder ich denke, er will einfach nur keine Steuern zahlen. Und ich glaube, darum geht's, ne? Keine Steuern zahlen.
Ich glaube auch. Und investieren wie bekloppt in irgendwas.
Ja, das kann er auch in Monaco zum Beispiel. Oder in der Schweiz.
Nee, die Schweiz ist nicht mehr ganz so einfach. Auf jeden Fall, ich glaube, dieses libertäre Gebaren ist ja auch Teil, ist ja Ideologie. Die wollen das ja nicht wirklich irgendwo, sondern die wollen ja eigentlich da bleiben, wo sie sind und es so haben, wie sie wollen.
Ja.
Und da sind sie ja auch durchaus dabei, da haben sie einen wichtigen Kompagnon im Weißen Haus. Was ich schon länger bei Peter Thiel gesehen hatte, sind seine beiden Firmen, die mir, also jetzt PayPal gilt da nicht, aber er hat ja eine Firma mit aufgezogen namens Palantir oder war erster Rieseninvestor.
Ja.
Und dann dachte ich, Palantir, ja, das ist ja jetzt Begriff aus dem Herr der Ringe von Tolkien. Das ist ja diese sehende Kugel, im Prinzip so eine Hexen, so eine Glaskugel. Aber
eine Kugel, mit der man weit entfernte Dinge sehen kann, ja.
Genau. Und tatsächlich ist Palantir ja eine Überwachungsfirma oder ein Unternehmen, das sich um Überwachungstechnik gerade auch für die NSA stark macht. Also er hat das Unternehmen oder das Unternehmen, ja, ich nehme an, das ging von ihm aus, aber dazu gleich noch mehr, sehr offen benannt, was es kann oder in welche Richtung es geht. Und aber ein Tolkien'schen Begriff dafür verwendet. Das fand ich skurril. Und er hat einen Investmentfonds, der nennt sich, je nachdem, wie man es aussprechen mag, Mithril oder Mithril.
Ja, also das teuerste vom teuersten.
Genau, das ist noch mehr wert als Gold. Das ist das, ich sag mal, Zwergengold sozusagen. Das ist das edelste Edelmetall. Und da dachte ich so, also du benennst schon die Dinge, wie du, was du damit meinst, aber mit Tolkien begriffen. Und da ist er nicht der Einzige, wobei er da tatsächlich stilprägend ist. Und bei Mithril und beim Palantir, da komme ich gleich noch auf interessante Hinweise. Es gibt nämlich dann auch noch ein Unternehmen namens Anduril.
Das war ein Schwert, oder?
Das ist das Schwert von Aragorn, beziehungsweise das Schwert, das neu geschmiedet worden wurde.
Ja.
Und der Gründer oder Mitgründer von Oculus, ich weiß nicht, die diese 3D-Brille für Virtual Reality so populär gemacht haben vor schon ein paar Jahren. Der Name ist Parmalaki. Oh, ich auch denke, dass den haben sie aber auch aus irgendeinem Comic rausgefischt, diesen Namen.
Der sagt mir jetzt nichts, aber kann durchaus
sein. Nee, der ist auch nicht so bekannt, aber wegen Oculus. Das ist in der Gamer-Szene natürlich ein Begriff. Und der ist irgendwann bei Oculus ausgestiegen, beziehungsweise Oculus wurde, glaube ich, von Facebook gekauft und dann ist er da irgendwie raus. Es hieß auch irgendwie, er wurde ist rausgeworfen worden, weil er sich für Trump einsetzte, schon in der Phase der ersten Amtszeit.
Ja.
Und der hat dann ein Unternehmen gegründet namens Anduril, was naheliegenderweise für Rüstungstechnologie da ist.
Ja.
Genauer gesagt eher auf Drohnenbasis, also Kampfdrohnen für militärische und zivile Zwecke, so in die Richtung. Und dann
Kampfdrohnen für zivile Zwecke klingt ja auch finster.
Also Ja, okay, gut. Ja, vielleicht sollte noch. Also auf jeden Fall Drohnen, die militärisch oder auch im Grenzschutz oder so eingesetzt werden können. Ich glaube, die sollen an der mexikanischen Grenze auch zum Einsatz kommen. Und dann haben wir ja noch den Ziehsohn von Peter Thiel. Peter Thiel hat mal in Harvard oder Yale, eine von diesen Unis, hat einen Auftritt und hat so gesagt, hey, wie man toll Kohle machen kann, toll Investment unternehmen. Und da war ein junger, aufstrebender aus der Unterschicht stammender Mensch namens Vance.
Aha.
Der es tatsächlich zum Vizepräsidenten geschafft hat. Aber ja, nicht natürlich nur, nachdem er noch berühmter Autor seiner eigenen Autobiografie war oder so ähnlich. Oder autobiografisch.
Ja, man selber ist ja meistens da eher der Fachmann.
Genau, genau. Und der ist stark beeinflusst von Peter Thiel, so wie ich das verstanden habe. Mhm. Und der hat ein Unternehmen gegründet, auch einen Investmentfonds. Und den nennt er, jetzt habe ich natürlich Anuje, also wie hieß der eine der Ringe?
Den Ring, ja, den Gandalf. Also die Ringnamen und die Ringgeisternamen, ja. Das ist so meine schwache Seite beim Tolkien.
Mhm. Auf jeden Fall heißt sein Investmentfonds wie der Ring von Gandalf, obwohl Gandalf hatte Naya. Ach so, vielleicht heißt es auch Ring, Naya. Ja. Ich glaube, es heißt auch Naya. Ich glaube, sein Investmentfonds heißt Naya. Und dann dachte ich, okay, während Peter Thiel seinen Investmentfonds nach einem Wertgegenstand benennt, nach dem wertvollsten, was es gibt, benennt J.D. Vance seinen Investmentfonds nach einem Machtinstrument, nach einem Ding der versteckten Macht. Das fand ich schon sehr interessant.
Ja, aber das fürs Gute eingesetzt wird.
Ja. Aber wenn da einer kommt, der den einen Ring hat, dann würde der auch korrumpiert. Ich sag's ja nur. Na, deswegen durften die nie aufgesetzt werden. Und was mir bei Peter Thiels Benennung auch in den Sinn kommt, also das Beste hier in dem ganzen Konstrukt ist immer noch Anduril, das Schwert, was neu geschmiedet wurde und mit dem Aragorn in die Schlacht zog, um
das ultimativ Böse zu schlagen.
Genau, wobei er es nicht war, aber das nur am Rande. Peter Thiel hat einerseits, wie gesagt, sein Investmentfonds nach Mithril benannt oder Mithril. Und das war ja das Gold, was die Zwerge, oder das eben nicht das Gold, sondern das Mithril, das Edelmetall, das die Zwerge so gierig hat werden lassen, dass sie in Moria so tief gebuddelt haben und das Böse hervorgeholt haben, nämlich den Balrog. Ja. Also, und deswegen wurde das auch verbunden mit dem Begriff, also ich glaube, das war dann der Balrog selbst, mit Durins Fluch, aber es wurde eben sehr stark auch am Mithril festgemacht, also eine zwieschneidige Angelegenheit. Und der Palantir, den fände ich eigentlich am coolsten. Der Palantir ist ein Überwachungsding, eine Kugel, in der ich dank meiner Willenskraft überall hingucken kann und einen Überblick über das Land haben kann oder die ganze Welt, ich weiß gar nicht.
Also ich glaube, der Palantir ist, da kannst du sowohl örtlich als auch zeitlich gucken. Aber kann auch sein, dass ich das mit Galadriels Spiegel durcheinander bekomme.
Das ist Galadriels Spiegel. Der geht in die der geht in die anderen Zeiten.
Der Palantir ist nur örtlich.
Genau, der Palantir hat aber auch Kommunikationsmöglichkeiten.
Ja.
Und an der Stelle ist natürlich spannend die Entwicklung beim Herrn der Ringe. Es gab drei Palantiri, wie die Mehrzahl war. Und einen hatte Sauron und einen hatte der Herrscher von Gondor namens Denethor oder Denethor oder wie auch immer. Und einen hatte Saruman. Ich glaube, so in dieser Reihenfolge war das. Es gab, glaube ich, noch mehr, aber die waren verschollen oder sowas. Und während Denethor wohl wahnsinnig geworden ist, aber auch irgendwie verändert worden ist, wurde Saruman korrumpiert. Das heißt, auch die Palantiri wurden von einer guten Idee zu etwas pervertiert, zu etwas Schlechten. Und wenn wir jetzt mal darüber nachdenken, das ist ein Kommunikationsmittel, über das Fake News verbreitet werden oder zumindest verstörende, falsche Informationen, die Saruman und Denethor beide an der Möglichkeit, Sauron zu bezwingen, ganz massiv haben zweifeln lassen,
ja,
dann ziehe ich mehr Vergleiche in die Jetztzeit, als Tolkien je hätte ahnen können. Ich frage mich natürlich, warum die Trollarmeen aus Russland nicht Ork-Armeen heißen, aber das nur am Rande.
Naja, Trolle, Orks sind bei Tolkien ja beides unweigerlich böse Geschöpfe. Ne?
Das stimmt.
Also Trolle und Orks sind sich ja da ja ähnlich, also ne, in ihrer Ausrichtung.
Ja, ja.
Die sind nicht mal korrumpiert worden, so wie, sagen wir mal, die Ringgeister, sondern die sind böse geboren.
Ihre Vorfahren, also bei den Trollen nicht, aber ihre Vorfahren von den Orks sollen ja angeblich in langer Folter von den Elben abstammen, aber das nur so am Rande. Diese Verwandlung wurde auch nie näher beleuchtet.
Nee, das wurde nur mal so erwähnt, das stimmt.
Genau, genau. Und ja, das fand ich dann schon spannend, dass Peter Thiel zwei Tolkien-Begriffe nimmt, die so zweifelhaften, ja, eigentlich faszinierend sind, beide. Und trotzdem, ja, an denen haften Probleme, sag ich mal so, sind problematisch. Und ja, das, was er, okay, über seinen Investmentfonds kann ich nicht sagen, aber das Unternehmen Palantir ist ja auch nicht ganz unproblematisch. So.
Ist das problematisch?
Och, ja, ganz wie man zur Totalüberwachung so steht. Die einen finden es gut, die anderen nicht so sehr. Ich würde das jetzt nicht prozentual schätzen wollen.
Ja, also ich glaube, dass mit der Überwachung, ich erinnere mich ja noch an diese Proteste zur Volkszählung damals, Mitte der 80er.
Ne? Ja, ja.
Was die Leute da protestiert haben, nur weil jemand von ihnen wissen wollte, wie viele Zimmer haben sie und wie viele Leute wohnen da.
Mhm.
Und das, und heutzutage gibst du Informationen von dir preis, nur weil du, sagen wir mal, zu faul bist, zur Bank zu laufen und eine Überweisung abzugeben. Ne? Das muss jetzt über PayPal laufen und ich erzähle PayPal quasi alles. Ne? So.
Ja, aber das ist ja, du bist der Souverän deiner Daten. Du darfst jedem das geben.
Nee, bin ich nicht. Ich gebe die irgendwo hin, meine Daten.
Ja,
ich gebe die irgendwo hin und dann
das machst du ja freiwillig
durch die Gegend. Ja, richtig, stimmt, genau. Und ich denke, eine Welt, in der sich Leute ihren Impfpass aufs Handy legen, in der ist eigentlich sowas wie Überwachung. Also ich glaube, da hat das Volk abgestimmt, Gordian. Und das Volk sagt, ist mir doch egal. Die einzigen, die der Seligkeit noch im Wege stehen, sind die Datenschützer, finde ich.
Ja, ja. Aber was ist denn jetzt am Impfpass auf dem Handy ein Problem? Hä?
Ja, da kann sich doch irgend so ein Chinese runterladen, wann ich wie geimpft worden bin. Das ist so eine allerpersönlichste.
Und ein russischer Daten. Troll oder Ork?
Ja, und ein russischer. Nee, also, dass Trolle nicht keine Hacker sind, weiß ich auch. So brauchst du mir nicht zu kommen. Na?
Dann sind das die Orks, die Hacker.
Na, aber lad dir einmal die Temu-App aufs Handy oder die TikTok-App und zack haben die Chinesen alles, was auf deinem Handy ist.
Oh nein, ich habe die TikTok-App reingeladen, weil ich doch mal verstehen Siehste? Wollte, wie das geht. Mist.
Genau. Jetzt haben sie mich. Und jetzt haben sie dich. Also, dass du das locker siehst, finde ich easy, aber dass das geht, ist klar. Also, das lässt sich alles, was ich hier. Also, du klebst doch auch deine Kamera ab, oder nicht? Sag mir nicht, du klebst deine Kameras nicht ab. Doch, du klebst deine Kameras ab. Also, und wenn sich Leute auf deine Kamera hacken können,
welche Kameras?
Dann können sie dich auch ja auf dem Handy und auf dem Computer und so. Auf dem Laptop.
Auf dem Handy habe ich die nicht abgeklebt, weil dann hätte ich ja meinen Bildschirm abgeklebt.
Stimmt. Dann ist der halbe Bildschirm.
Und auf
weg.
Dem Laptop gibt es bei den modernen Laptops ja so kleine Schieber. Dann kannst
Ach
du
so.
Die Kamera zumachen. Ja, das ist die neue Technik. Ganz, also tatsächlich ganz mechanisch. Kannst du einfach vorschieben.
Aber ein Schieber den Impfpass zuzumachen, gibt's nicht.
Nee, ich fand das aber auch Impfpass-App von der Bundesregierung finde ich jetzt erstmal unkritisch. Natürlich gibt es immer ein Restrisiko. Und das gehe ich ein, weil ich dann wiederum sage, ja, okay, es könnte sein, dass die Chinesen alle Impfdaten der Deutschen sammeln. Es könnte aber auch sein, dass die andere Interessen haben. Also das ist dieses Abwägen.
Ach so, ja, das dann kann es ja auch sein, dass Peter Thiels Palantir andere Interessen hat.
Der Punkt ist ja nicht, dass ich ihm unterstelle, bei der NSA kann das aber alle, also da bin ich mir doch einigermaßen sicher, aus ja. den letzten 10 Jahren, 15 Jahren, was wir da gelernt haben, was die NSA unter anderem zumindest will und was nicht. Oder was sie nicht will, weiß sie nicht. Ich weiß nur, was sie will, nämlich alles.
Ja.
Und da denke ich auch, es gibt Einrichtungen, und dazu zähle ich die NSA, wo du einfach gar keine Chance hast. Egal, da müsstest du völlig antidigital sein und dann aber auch jeglichen Kameras im öffentlichen Raum ausweichen, dann kannst du gar nicht mehr leben.
Ja, ich glaube, da gibt's noch einen dazwischen.
Echt?
Also will ich deine, ja, ich glaube, da gibt's noch einen dazwischen. Will ich deine Daten an Google zu schenken, deine Bewegungsdaten an Google zu schenken und deine, hallo, ich habe mir schon wieder eine Tafel Schokolade gekauft an PayPal oder sonst was und nicht mehr in den öffentlichen Raum zu gehen. Ich glaube, da gibt's noch was dazwischen.
Gibt es auch. Genau, aber das eine ist eine klare Entscheidung und das andere ist einfach die Totalüberwachung. Die ist NSA-technisch, soweit ich das durchschaut habe, weitestgehend möglich. Aber ich denke auch, da gibt es was dazwischen. Und dann gibt es ja auch, der Ansatz der NSA ist ja auch erstmal alle Daten zu sammeln.
Ja.
Wer weiß, man könnte sie ja gebrauchen. Also die sammeln ja erstmal proaktiv alles.
Ja.
Das ist ja vom Geheimdienstansatz auch sinnvoll, dass du jetzt einfach alles sammelst. Es könnte ja in 5 Jahren gegen dich verwendet werden. Also du könntest es ja gegen deine mutmaßlichen Gegner verwenden, indem du dann guckst, was hat denn der Gordian eigentlich vor 3 Jahren gemacht und war irgendwie in illegale Aktivitäten verwickelt.
Was ich konkret sagen wollte, Gordian, ist, in einer Welt, in der, ich meine, der Peter Thiel kommt doch von PayPal. Und PayPal gibt's ja nur, weil die Leute, ja, ich kann nur sagen, zu faul sind, zur Bank zu gehen und da eine Überweisung auszustellen. Weil sie es einfach schneller haben wollen. Sie wollen das auf ihrem Bildschirm gleich alles erledigt haben und nicht mehr raus. Wenn sie nicht mehr rausgehen, dann werden sie fetter, haben weniger frische Luft, lysieren weniger Vitamin D, weil sie nicht an die Sonne kommen. So, und dann machen sie auch noch Peter Thiel reich. Und ich denke, wenn die Leute das machen, also diese 4 Entscheidungen treffen, für ein bisschen Bequemlichkeit, dann entscheiden sie sich auch dafür, total überwacht zu werden, finde ich.
Da sehe ich tatsächlich noch einen Schritt dazwischen.
Echt? Wirklich?
Ja, ja, da sehe ich einen Schritt dazwischen. Du kannst ja sehr wohl überlegen, was du mit deinem Handy machst und was nicht. Und ich finde Diversifizierung zum Beispiel der Zahlungsflüsse hilfreich. Ich zahle mal hiermit, mal damit. Und ob dann die NSA zum Schluss doch alles wieder zusammenführt, das ist dann der entscheidende Punkt. Selbst, ich meine, was soll denn das für ein Witz sein? Du gehst zur Bank und machst dann eine Überweisung. Und was macht dann die Bank damit? Macht die das auf Papier, bis sie irgendwo am anderen Ende der Welt jemanden in Münzen, in Goldmünzen auszahlt? Nee, das läuft auch alles digital.
Ja, das kann wohl sein. Aber dann läuft das nicht direkt von meinem Handy aus oder meinem Computer aus. Na? Bei mir ist es so, wenn ich eine Überweisung tätige von, sagen wir mal, über 2000 Euro, dann ruft die Bank bei mir an. Na? Mein Handy ruft nicht bei mir an. Nee, kurz gesagt, dieses Monster Peter Thiel wurde erschaffen durch die Bequemlichkeit der Leute. Also der Chef der Sparkasse hat noch nicht geäußert, dass er sich eine Insel bauen will. Der Chef von PayPal hat geäußert, dass er sich eine Insel bauen will.
Nee, das ist ein nicht mehr Monster, Chef von das PayPal. Aus dem. Ist
ja, gut, aber er war mal Chef von PayPal. Was ich sagen wollte, ist, das ist eine poetische Geschichte. Wir haben hier ein frankensteinisches Monster, das durchdreht mit seinem Inselbau und geboren wurde er durch die Bequemlichkeit der Leute, durch PayPal.
Wobei so, PayPal das muss man den Amerikanern schon mal, also, man muss den Amerikanern schon mal unterstellen, zugeben, dass deren Möglichkeiten vor 20 oder 25 Jahren Zahlung vorzunehmen, irgendwie nicht auf Überweisung basierte, soweit waren die ja noch gar nicht, sondern das war irgend so eine komische scheckbasierte Geschichte, wenn sie nicht über Kreditkarte lief. Und
ja,
das war definitiv viel umständlicher. Und ja, natürlich ist Bequemlichkeit. Ich meine, ich kloppe ja hier auch nicht mehr Steine und baue mir eine eigene Hütte, sondern ziehe in ein Haus, weil ich bequem bin. Ich habe fließend Wasser und hole mir nicht mehr das Wasser vom Brunnen, weil ich bequem bin. Und das ganze Leben basiert auf Bequemlichkeit. Deswegen sind wir da,
richtig,
wo wir sind. Weil wir sind bequem, heißt ja auch, dass wir Zeit für andere Dinge haben. Ja, du kannst dich aufs Sofa setzen und Netflix, Prime, Disney Plus angucken. Du kannst aber auch mehr arbeiten, je nachdem, was du so für ein Typ bist. Ich neige ja zu letzteren tatsächlich, auch wenn ich natürlich eine gute Netflix-Folge auch nicht ausschlage.
Und mit jedem Schritt in die Bequemlichkeit riskierst du oder gibst du ein Stück Selbstständigkeit ab? Das ist doch die alte Frage. Na?
Ja, deswegen würden wir heute nicht mehr in der Wildnis überleben können, weil wir keine Ahnung mehr haben, wie das Feuer überhaupt angeht.
Unter anderem. Aber wir leben halt in einer Gesellschaft und in der Gesellschaft, da gibt es einige Leute, die dödeln halt nur so rum und die muss man mitbezahlen. So, das macht man aber, weil man in der Gesellschaft leben möchte, weil man sich dafür entschieden hat, weil man selber viele Vorteile hat. Na, und weil es auch anständig ist, die Schwachen zu unterstützen. So. Ja. Und das sind immer alles diese kleinen Entscheidungen und diese kleinen Entscheidungen machen eben die eigene selbstbestimmte Lebensgestaltung, schränken sie ein. Ich kann halt nicht mehr machen, was ich will, wann ich will, weil ich habe hier Nachbarn oben, unten, links und rechts. Hat auch Vorteile, hat aber auch Nachteile. So.
Und darauf wollte ich hinaus. Und Bequemlichkeit ist ja nichts Blödes an sich, auch wenn das Christentum wollte das ja gerne immer mit Faulheit verbinden, aber ich finde, Bequemlichkeit ist angenehm.
Ja, aber es gibt auch einen zu bequem. Ich sag dir, die Leute Mitte der 80er hätten kein PayPal verwendet. Die hätten gesagt, das ist verrückt, die wollten nicht mal, dass der Staat weiß, wie viele Leute in einer Wohnung wohnen. Erinnerst du dich an die Aufregung?
Ja, aber der Staat war damals viel verdächtiger und ist es heute noch. Also Google gibt man gern seine Daten oder Facebook oder PayPal, aber wenn der Staat kommt, dann kommt auch garantiert jemand und sagt, oh, die wollen unsere Daten missbrauchen. Und ich denke immer, der Staat ist der das am allerletzten macht.
Richtig. Der Staat ist aber auch das, was eben, und da kommen wir wieder zu den Neoliberalen, der Staat ist ja das Erste, was desavouiert wurde, ne? Schon in der Regenzeit damals. Da hieß es ja, der Staat ist böse. So, und der nächstlogische Schritt ist, okay, dann vertraue ich PayPal alle meine Daten an, aber Hauptsache der Staat hat sie nicht.
Oh, es brauchte eben gerade, bei Regenzeit war ich irgendwie bei einem Wetterphänomen, ich habe es ja aber verstanden, dass du Reagan meintest, ja, okay.
Ja.
Worauf ich aber eigentlich so ein bisschen abzielen wollte, warum benennen die ihre Unternehmen nach Tolkien-Begriffen?
Da lege ich Occam's Razor an und sage, weil sie Nerds sind.
Na, ja.
Die waren halt Schüler, dann waren sie Studenten und dann waren sie Millionäre. So.
Tatsächlich. Und das waren, also Peter Thiel war auf jeden Fall auch ein Rollenspieler. Ob er es heute noch richtig, ist, weiß ich nicht. Hätte ja auch einfach nur ein Tolkien-Nerd sein können, so jemand, der liest. Aber bei Peter Thiel habe ich tatsächlich auch gelesen, ja, der hat auch D&D gespielt. So, Pen and Paper, wenn ich es richtig verstanden habe. Bei den anderen kann ich es nicht sagen. Ich bin da jetzt auch nicht in die Recherche eingestiegen. Ich glaube ja, J.D. Vance ist eher, deswegen glaube ich, von Peter Thiel beeinflusst. Und das weiß ich nicht, ob das was Gutes ist. Mal schauen.
Ja, also diese Einflüsse, ich glaube, ich kann das schon, also du meinst, Peter Thiel hat, vielleicht war J.D. Vance ja auch Rollenspieler.
Na, ich wollte mir nochmal seine Hillbilly Elegy antun, aber nur in der Netflix-Version. Und ich glaube aber, vom Hintergrund hatte der andere Probleme als Kind. Also ich würde es nicht ausschließen. Okay. D&D war in den USA ja durchaus verbreitet, aber der lebte eigentlich in einem Umfeld, wo das vermutlich nicht so eine Rolle spielte und dann war eben sehr schnell eher ehrgeizig und hatte er ist kein Nerd. J.D. Vance würde ich nicht als Nerd bezeichnen. Der hat sein Unternehmen Naya genannt, weil er Peter Thiel folgte. Vielleicht hat Peter Thiel ihm das auch vorgeschlagen. Und Naya ist für mich auch tatsächlich ein Indiz, dass J.D. Vance sehr früh, wann er das gegründet hat, war sowas wie vor 10 Jahren oder sowas, dass er zur Macht strebte. Nicht zum Geld, sondern zur Macht. Und das, man könnte jetzt sagen, hat er ja durchaus geschafft.
Definitiv, ja.
Mhm. Und das finde ich ganz interessant. Deswegen sollten wir noch mal gucken, was jetzt auch mit Anduril passiert.
Also wenn du möchtest, generell, wenn du möchtest, dass Leute die Macht haben, die sie nicht unbedingt haben wollen, ne? Wenn du das möchtest, dann darfst du nicht in einer Demokratie oder in einer Republik leben, dann musst du in einem feudalistischen System leben, wo dann manchmal irgendwie so ein Erbe drankommt, der sagt, nee, ich will jetzt aber nicht König werden. Und alle anderen sagen, ja, tut mir leid, erstgeborener Sohn, du wirst jetzt aber König, das ist automatisch. Und er sagt, nee, auch muss denn das sein? Und dann sagen alle, ja, doch, muss sein. So. Und sowas würde, auf diese Weise wirst du natürlich nie Präsident. Na, du wirst eigentlich nur Präsident, wenn du es willst.
Ja, ich habe das allerdings nicht bewerten wollen, sondern ich habe eigentlich nur zeigen wollen, dass diese Benennung sehr früh klar gemacht haben, in welche Richtung es geht. Und das fand ich so ganz interessant. Kann man natürlich jetzt im Nachhinein sagen. Im Nachhinein lässt sich immer alles klar erklären. Aber deswegen sage ich, wenn uns nochmal ein Tolkien'scher Begriff als Unternehmensname unterkommt, Obacht, da kann man vielleicht was ablesen.
Ja.
Und mal sehen, wie sich diese vier Unternehmen entwickeln.
Na, also mir ist es ja gar nicht unsympathisch, wenn die sich ihre Unternehmen nach Tolkien-Begriffen benennen. Ich würde vielleicht noch eher nervös werden, wenn sie nach Lovecraft-Begriffen benennen würden.
Ja, wobei Tolkien hat schon was. Ja, verstehe ich. Ja, wäre durchaus interessant. Obwohl, was verbindest du denn damit? Wenn man sie dann noch bei kultischen Handlungen sieht, ist auch alles wie immer.
Stimmt.
Bei Tolkien verbinde ich mit auf der einen Seite so dieses Nerdtum bei D&D, verbinde ich gleichzeitig auch eine Sehnsucht, die sich auch bei uns oder insgesamt bei den extrem Rechten oder Populisten oder wie auch immer sie bezeichnet werden, dass es eine gewisse Sehnsucht zum Zurück dahin, wo es, wie es nie war. Also denn Tolkien, ich habe das genauso erlebt zumindest und ich könnte mir vorstellen, dass da bin ich nicht der Einzige. Ich lese Tolkien und habe so eine gewisse Sehnsucht nach diesen Orten, die er da beschreibt. Denn er beschreibt sie sehr, auch gewalttätig und brutal, aber da gibt es dann auch Helden und weite Landschaften und ganz, ganz tolle Sichten und beeindruckende Natur. So, und das ist, er beschreibt das schon so, weil er auch, glaube ich, selber so tickte. Er war auch eher nicht der Modernist, sondern auch eher in seiner Art konservativ. Also jetzt Tolkien selbst. Und so schreibt er seine Sachen auch so, dass wir sagen, oh Mensch, schöne Gegend, schöne Landschaft, da möchte ich auch mal durchwandern. Wenn da jetzt nicht gerade Orks durchrennen. Und für ihn sind die Orks, glaube ich, gerade bei Saruman, sind auch so Inbegriff der Industrialisierung. Ist jetzt ein bisschen wieder zu viel interpretiert vielleicht, aber wenn es irgendwo Industrie gibt, dann doch bei Saruman und seinen Orks.
Richtig, ja, da ist die Industrie, stimmt. Da wird auch schnell und da ist Gleichmacherei und da werden die schönen Bäume verbrannt und der Individualismus ist weg, ne? Alle sind gleich, also gleich unten.
Ja, klar. Unten im wahrsten Sinne des Wortes.
Seine Sympathien sind deutlich bei den Hobbits. Und was er nämlich auch noch gut findet, ist, dass sowas wie klare Hierarchien, also Geburtshierarchien, na?
Ja.
Klar wird Aragorn König, weil er stammt dieser Linie ab.
Genau, na? Das war schon immer
dass
so.
Dass er nun so ein abgerissener Bettler aus dem Norden ist, egal. Dass er keinerlei politische Verbindung hat in Gondor, na? Hat er ja nicht. Der kennt ja niemanden in Gondor.
Wobei, doch, er hat da schon mal gekämpft, inkognito.
Ja?
Ja, er war schon unterwegs, so ist es nicht. Aber immer unter falschem Namen.
Okay, also hat er wohl doch Verbindung, aber wahrscheinlich nicht zu den hohen Häusern.
Nee, wahrscheinlich nicht. Aber er kann sofort irgendwie, das geht immer so auf Hallo, ich bin's. Und dann sagen alle, wow, schön, dich zu treffen. Genau. Cool, wirst du König?
Ist geboren.
Genau. Ja.
Und Frodo ist, glaube ich, also zwei Drittel des Weges ist Frodo völlig ausgeschaltet. Ne? Zwei Drittel des Weges zum Mountain of Doom, zum Schicksalsberg.
Ja.
Da ist Frodo doch nur krank, weil er da mal irgendwie so ein Dolch in der Schulter hatte.
Das Dolch in der Schulter und Kankras Wunde. Ah nee, die kam erst später. Genau, aber
die kam erst später, ja.
Immer mal wieder fiebert er und wird von Sam irgendwie gehegt und gepflegt.
Durchgeschleppt. Ja, richtig. Aber obwohl Sam der Fähige ist und in der Wildnis überleben kann und alles schleppen kann und viel stärker ist, lässt er Frodo nicht alleine und das sagt auch immer Herr Frodo. Also er bleibt ja nicht bei Frodo, weil sie Freunde sind oder Kumpels, sondern weil das einfach sein Chef ist.
Genau.
Deshalb
genau.
bleibt er bei ihm. So.
Und das da geht ist er auch irgendwie in den Untergang. Also das ist ja auch
richtig.
24/7 ist bei ihm völlig normal. Unser normaler Job hier wie Hausmeister, das so Hausmeister waren früher auch immer durchweg da, ne? Also ich würde jetzt Sam nicht als Hausmeister sehen, aber Gärtner war er ja ursprünglich. Und aber der durchgehend, der hatte keinen Feierabend. Wobei er war auch einmal im Nachbarort und hat ein Bier getrunken. Hat dann auch gleich seinen Herrn Frodo verteidigt und sich beim diesem Mühlenhumpen da irgendwie unbeliebt gemacht. Ja, also er muss auch mal seine freie Stunde gehabt haben.
Da fällt mir gerade was ein. Ich habe ja mitunter so mit Medizinprodukten zu tun.
Ja.
Und neulich bei einer geschichtlichen Forschung stolperte ich über die frühen Erfindungen in Sachen Wundbehandlung, Wundgase, industriell. Hier haben wir es wieder. Im Zuge der industriellen Revolution wurde auch die Produktion von Wundauflagen industrialisiert.
Ja.
Und die besten Ideen dazu hatte in Deutschland ja ein gewisser Herr Beiersdorf. Ne? Mhm. Der hat hier dann ja eine große Firma aufgebaut. Und der Beiersdorf von England oder von Großbritannien, der da Verbände entwickelt hat, die auch nach ihm benannt wurden, der hieß Samson Gamgee.
Ach.
Ja, kurz Sam Gamgee. Sam Gamgee war eine Bandage, die industriell gefertigt und abgepackt wurde und den Soldaten mitgegeben wurde. In den Bürgerkrieg und in den Ersten Weltkrieg. Und von diesen abgepackten Bandagen hat Tolkien sich zu seinem Sam Gamgee inspirieren lassen.
Ach, das ist ja abgefahren. Ja. Das habe ich noch nie gehört.
Weil das
ist ja
so cool. Weil das so auf der Packung steht.
Ja. Und gibt es die Packung heute noch? Also den Begriff?
ich glaube, die Firma gibt es nicht mehr, aber diese Bandage ist als solche bekannt. Also und der Samson Gamgee, das ist ein recht bekannter Mediziner in der Medizingeschichte der britischen Inseln.
Das ist ja
also
mal
ein da ist er
Feature.
Recht bekannt, ja.
Ja. Ja. Ja, das ist ja cool.
Ja, fällt mir gerade so ein.
Das war eine Folge des Podcasts von Zeit zu Zeit mit Gordian
und Jan. Bis zum nächsten Mal.